Kino Interview Lounge.
Der Star Talk mit Christian und Bettina Aust.
Was sagen wir denn jetzt eigentlich? Sagen wir Bulli? Sagen wir Michael? Was sagen
Nein, bitte
wir?
Unbedingt
oder
Bulli.
Der Herbiger Bulli, habe ich überlegt.
Der Herbiger? Der
Bulli,
ja. Habe ich jetzt noch nie gehört. Aber ihr könnt Bulli gerne sagen, denn wenn ich Michael genannt werde, dann denke ich immer, ich muss mein Zimmer aufräumen. Ja, weil meine Mutter ist die Einzige, die Michael zu mir sagt.
Okay.
Und ich habe das noch im Ohr von früher. Wenn sie den Namen ausgesprochen hat, dann gab es immer eine Situation.
Dann wird's ernst.
Ja, also es war, weil sonst hat man sich mit Kosenamen gerufen. Und wenn es aber dann mal hieß, Michael, dann wusste ich, oh, okay.
Jetzt
Schluss mit lustig. Dann haben wir natürlich Bulli.
Was sagen deine Freunde? Sagen die auch alle Bulli?
Ja, ja.
Alles klar.
Ja, ja.
Okay. Wir sind ja noch keine Freunde, aber wer weiß, vielleicht am Ende dieses Gesprächs sind wir auch ein bisschen Freunde. Herzlich willkommen in der Kino-Interview-Lounge.
Wir sind Bettina und Christian und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, und wir freuen uns auch, dass wir heute einen Gast haben, für den wir gar nicht, wir machen ja manchmal so diesen langen Anlauf, wir sagen, ihr kennt ihn von den und den Filmen.
Ja.
Ihr kennt ihn alle, wir müssen gar nicht viel sagen.
Es ist Michael Bulli Herbig. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, das ist ja ein schönes Intro.
Oh, Dankeschön. So, jetzt fragen wir aber einmal noch nach. Mich interessiert dein Spitzname Bulli. Woher kommt das? Weil Bulli heißt ja auch so ein Rüpel oder Mobben. Du
ja,
bist doch bestimmt ein richtig
kann man sich von
nettes
dir
Kind gewesen.
Gar nicht vorstellen.
Nee, ich habe auch irgendwo gelesen, es wäre auch eine Übersetzung für Rinderpöpelfleisch.
Oh.
Oder Rinderpökelfleisch. Nee, Bulli kommt tatsächlich daher, dass ich bin damals, habe die Schule gewechselt und kam in die 7. Klasse. Wie viele andere auch. Und auf der Schule war es Tradition, dass die 7. Klasse gegen die 8. Klasse so zum Eingewöhnen Fußball spielt. Und wir waren 6 Michaels in einer Klasse.
Das ist viel.
Ja, und wenn man jetzt da auf dem Platz steht und irgendeiner ruft, Mühi, lauf, dann ist die halbe Mannschaft einfach vorgerast. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine andere Taktik. Und dann haben wir uns auf dem Platz noch Spitznamen gegeben. Ich krieg die auch alle noch zusammen. Der eine hieß Jumbo, der andere Michael, dann gab's die Maus, James hieß einer, Rübe. Und ich hatte ein T-Shirt an, da stand drauf, die Bullen kommen, Magirus Deutz. Das war damals der Sponsor von FC Bayern. Und da meinte irgendeiner, ja, der mit dem Bullen-T-Shirt, du bist der Bulle. Und da haben mich alle so angeguckt, weil ich war ja der Kleinste. Dann haben sie gesagt, na, Bulle geht nicht, da haben wir mal Bulli draus. Und
oh, wie süß.
Das ist geblieben.
Aber gut, gut, dass du nicht die Maus warst, weil sonst hättest
ja.
du heute Michael,
Michael
die Maus
Herbig. Herbig,
ja. Ja. Genau, das wäre ja auch ein bisschen komisch. Es hat natürlich einen Grund, dass du uns hier heute besuchst in der Interview Lounge. Am 23. Juli startet Toy Story 5 in den Kinos und du sprichst ihn wieder den Cowboy Woody. Den Spielzeug-Cowboy. Wir hatten noch eine kleine Diskussion, ob er jetzt auch Sheriff ist oder nicht.
Sheriff?
Er ist ja auch Sheriff.
Er war Sheriff.
Siehst er ist du? Ein Ex-Sheriff. Also
er hat ja Ex-Sheriff, ja, kann man so
Cowboy
sagen.
Cowboy und Ex-Sheriff.
Ja.
Und der ist natürlich Teil der legendären Spielzeuggang um Buzz Lightyear und das Cowgirl Jessie.
Und die stehen diesmal vor einer neuen Herausforderung, einer ziemlich großen. Denn sie müssen sich gegen ein neues Kinder-Tablet durchsetzen mit dem Namen Lilipad. Und dieses Tablet hat das Kinderzimmer erobert und die große Frage ist jetzt, wird das Spielen jemals wieder so, wie es einmal war, handgemacht mit so richtigem Spielzeug?
Ja, und ob es was passiert, verraten wir jetzt natürlich nicht. Bulli, du als Vater, was hältst du von Tablets und hochtechnisiertem Spielzeug im Kinderzimmer?
Ja, also ich will jetzt da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und da irgendwie eine Moralpredigt halten. Alle Eltern haben das gleiche Problem. So, und wir haben es glücklicherweise, mein Sohn ist mittlerweile 16, wir haben das glücklicherweise, muss ich fast sagen, ganz gut geregelt. Also bei uns gab es das nicht, dass man beim Frühstück oder wenn man mal im Urlaub war im Hotel, dass man da einfach dem Dreijährigen da das iPad hinknallt, Kopfhörer auf und dann haben die Eltern ihre Ruhe. Ja, das sieht man leider oft, ne?
Ja.
Dann vergessen die sogar das Essen, weil sie völlig stoisch auf diesen Monitor gucken. Wir haben halt noch Karten dabei gehabt und ein paar Buntstifte und haben halt am Tisch gemeinsam irgendwas gespielt.
So richtig oldschool.
Ja. Und was ich selber erstaunlich finde, dass wir das hingekriegt haben, es war fast schon wie eine Wette. Unser Sohn hat auch erst mit 12, ich finde es immer noch früh, aber mit 12 sein erstes Handy bekommen. Es gab vorher kein Handy. So, ich habe das damals tatsächlich, es war so ein bisschen eine Challenge, klar, ja, aber ich habe das damals positiv aufgeladen. Ich habe, als er so 10 war und ich habe mitbekommen, okay, die ersten im Freundeskreis, die kommen jetzt schon mit den Handys daher, dann habe ich ihn mir zur Seite genommen, habe gesagt, pass auf, Ben, ich habe eine super Nachricht für dich. Ey, pass auf, jetzt halt dich fest. Pass auf, wenn du 12 bist, ne, weißt du, was du da kriegst? Nee, was krieg ich da, Papa? Weißt du, was du kriegst? Was? ein Handy. Wow! So, und in dem Moment war das so verinnerlicht, dass er auch selbstbewusst, wenn Leute gefragt haben, du hast doch gar kein Handy, er sagt, nee, ganz stolz, hat er gesagt, nee, ich krieg meins mit 12. Und das haben wir hingekriegt. Und aus irgendeinem Grund hat sich das auch mit dem iPad und der berühmten Screentime, die ja auch bei Toy Story 5 eine große Rolle spielt, da werden sich viele Eltern wiedererkennen. Ja? Klar, das sind Diskussionen, das sind Situationen, aber am Ende sind die Eltern auch dafür verantwortlich, ob sie jetzt mit den Kids rausgehen, ob sie mit ihnen was unternehmen, ob sie mit ihnen was spielen und ob sie sich selber am Boden hinsetzen und mit den kleinen Spielfiguren da albern sind. Ja, das ist ja eine Entscheidung. Bequemer ist natürlich das andere, wenn man sie vor den Screen setzt. Aber ob das gesünder ist, stelle ich mal in Frage.
Du weißt halt, wie man so eine Geschichte richtig verkauft, ne? Mit 12 das Handy, das ist ja auch super, ne?
Und das ist gut gelaufen bei euch, perfekt. Du sprichst ja Woody jetzt zum dritten Mal. Ja. Setzt du dabei eher jetzt auf Kontinuität oder versuchst du uns da zu überraschen? Hast du dir da irgendwas Neues ausgedacht?
Naja, also ich kann mir da nicht rausnehmen, irgendwas neu zu erfinden. Das ist ja
vorgegeben.
Das ist ja vorgegeben. Das kommt original von Tom Hanks, was ich schon mal irgendwie ganz schön finde.
Das ist ganz cool, ne?
Wenn man diese beiden Namen in einem Atemzug nennen darf.
Woody, Tom Hanks.
Das finde ich schon mal sehr cool. Und letztendlich habe ich mir natürlich schon nochmal den letzten Teil angeguckt, der ja nur auch wieder, wie lange ist der her? 7 Jahre?
Ja, 19 war das, oder? Wann? Ich glaube, es war 2019. Ja, genau. Ja.
Ist auch schon wieder 7 Jahre her. Oh Gott. Dann habe ich mir den nochmal angeguckt und habe festgestellt, oh, der klingt ja wie ich. Mache ich genauso wieder.
hat gut funktioniert.
So. Und dann hast du halt sozusagen das große Glück, dass du dir den Film vorher mal anschauen darfst. Dann weißt du zumindest, okay, in welche Richtung geht der Film. Ich war echt so geflasht, dass man es nach 30 Jahren, so lange gibt es ja dieses Franchise schon, ne? nach 30 Jahren immer noch schafft, zeitgemäß eine emotionale, lustige Geschichte hinzubauen. Also das hat mich schon mal total begeistert. Und dann, ja, und dann bist du da halt 2 Tage im Synchron und tust das, was dir der Synchronregisseur sagt. Ne? Das ist dann in der Regel derjenige, der auch sozusagen die Übersetzung geschrieben hat. Und da ist, sagen wir mal, wenig Spielraum. Da kannst du mal zwischendurch was anbieten, aber letztendlich wird schon Wert darauf gelegt, dass es dem Original entspricht.
Dann sagen Sie super Bully, aber jetzt machen wir lieber das, was wir eigentlich geplant haben.
Ne? Zum Beispiel. Ja. So.
Tom Hanks, hast du den mal getroffen bei irgendeiner
Leider nicht, nein.
Könnte ja
nicht.
Sein. Ne?
Ich bin großer Tom Hanks-Fan. Also okay. Wirklich, unabhängig von Toy Story. Ich finde, mit all dem, was er so gemacht hat, wo er herkommt, er kam ja auch mal aus der Komödie und hat dann aber
ist auf die schiefe Bahn gekommen.
Ja, hat dann, ich sag mal, das, was er, wie hieß er, Geschenkt ist noch zu teuer. Das war ja einer meiner Lieblingskomödien, Filme damals, die ja richtig albern war. Und wenn du dir dann Philadelphia oder Apollo 13 oder dann auch Private Ryan anguckst, das ist ja eine Bandbreite, die ist bewundernswert. Und insofern, ja, ich hätte ihn schon mal gern getroffen. Vielleicht klappt's ja nochmal.
Steht
ja
auf deiner Wunschliste. Ja. Bulli, wir nehmen dich jetzt mal mit in dein Kinderzimmer, so eine kleine Reise zurück.
Down Memory Lane.
Du bist ja als Einzelkind aufgewachsen. Wie wichtig waren für dich Spielzeuge?
Oder imaginäre Freunde vielleicht?
Auch. Ja, zwei Sachen kann man dazu sagen. Zum einen, ja, ich bin als Einzelkind aufgewachsen, aber ich bin auch mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die sozusagen, ja, das war in den 70ern, war das noch anders. Ne? Da wurden alleinerziehende Mütter teilweise auch ein bisschen schräg angeguckt. Insofern bin ich aufgewachsen, nicht nur in sozusagen in der Kinderkrippe, im Kindergarten, in der Tagesheimschule, Internat, bis hin zur Bundeswehr. Also ich war immer mit Leuten, so auch beim Wehrdienst. Also ich kannte das gar nicht anders. Ich war immer mit anderen Leuten im Raum. Deswegen hat sich das für mich gar nicht so wie Einzelkind angefühlt. So, wenn ich dann aber mal alleine zu Hause war, ja, dann hatte ich einen Hasen. Und dieser Stoffhase, der hatte den kreativen Namen Hasi.
Bulli und Hasi.
Und der hat dich so begleitet durch deine Kindheit.
Für den habe ich aus Holz Betten gebaut. Für den habe ich, den hatte ich auch immer dabei. Den hatte ich auch, als ich noch mit 12 ins Internat kam, hatte ich den auch dabei. Ne? da habe ich mich nicht geschämt. Da war ich, also da hatte ich mir nichts bei gedacht. So.
Bei der Bundeswehr hat es in Hinterlein.
Bei der
Bundeswehr.
Ja, so. Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte ihn dabei gehabt, aber es war nicht so. Ne? Ja. Aber der schöne Kreislauf ist, ich habe es nie übers Herz gebracht, Hasi wegzuwerfen oder wegzugeben.
Hast du ihn noch?
Ja, er hat dann quasi auch meinen Sohn begleitet. Also in all diesen Stofftieren, die er dann hatte, hatte Hasi auch seinen Platz. Und Hasi gibt's immer noch. Mal gucken, vielleicht schafft er auch noch die nächste Generation.
Ja, ist er irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden?
Nein. Er ist da, wo die anderen, die anderen Stofftiere sind. Die befinden sich noch in greifbarer Nähe, aber ich fürchte auch, dass sie irgendwann im Karton landen.
Oh, okay. Ja.
Warst du eher so ein Draußen- oder so ein Drinnenkind? Also
Immer draußen. Also mein Lieblingsspielzeug war der Ball. Den habe ich auch Ball genannt.
Also Fußball hast du viel
ja,
gespielt.
Ja, wir waren immer beim Kicken. Also das war, Schule war aus, Ranzen in die Ecke geschmissen und raus auf den Bolzplatz. Und ja, das war meine Kindheit. Immer draußen, immer dann auch im Fußballverein gewesen, selbst im Internat.
Warst du ein guter Fußballer?
Ich hatte meinen Stammplatz und ich hatte dann, da war ich glaube ich 17, gab es von der Spielvereinigung Unterhaching, die haben damals in der zweiten Liga gespielt, gab es eine Talentsuche für die A1. Und da bin ich einfach mal mit dem Kumpel hin und dann haben die mich genommen. Und plötzlich war ich Stammspieler in der A1 von Spielvereinigung Unterhaching, rechter Verteidiger, offensiv, so ein bisschen Manni Kals, so ein bisschen Libero war ich auch mal.
Ach, super.
Ja. Und als dann sozusagen die Jugend vorbei war und es sozusagen in den Bereich der Herren ging und ich feststellte, da wird viermal die Woche trainiert und die Ambitionen wachsen, habe ich gedacht, okay, wir streichen den Fußball-Weltmeister und konzentrieren uns jetzt auf den Oscar.
Nicht schlecht.
Ja, Gott sei Dank. Was wäre passiert? Ja, wir hätten keinen Schuh des Manitou gehabt und vielleicht hättest du uns mit Fußball erfreut, aber das ist ja nicht, für mich ist das nicht das Gleiche. So.
Was warst du denn für ein Kind? Warst du eher so ein stilles, nachdenkliches Kind? Weil du hast ja auch so stille Seiten, finde ich. Oder warst du immer der Klassenclown, der alle zum Lachen gebracht hat oder so der Anführertyp?
Anführer war ich auf keinen Fall. Ich war komischerweise ein paar Mal Klassensprecher. Ich konnte mir das selber nie erklären. Ich habe mich eher als wahnsinnig schüchtern in Erinnerung, gerade wenn es vor an die Tafel ging. Da stieg mir wirklich das Blut in den Kopf, also diese rote Birne, da habe ich wirklich, das verbinde ich mit Herzklopfen. So. Auf der anderen Seite wurde viel gelacht und mir wurde auch bei späteren Klassentreffen immer wieder gesagt, ja, kein Wunder, was aus dir geworden ist. Und so.
Das ist ein schönes Kompliment.
Ja, ich glaube aber, dass ich manchmal, also die Hälfte der Gags, die ich rausgehauen habe, die waren unfreiwillig komisch. Ich habe es gar nicht so gemeint. Aber im Kontext und vielleicht in dem Timing, wo es gesagt wurde, hat es offensichtlich amüsiert. Und ich habe aber immer schon in lachende Gesichter geguckt, um die Frage zu beantworten. Also das habe ich geliebt. Ich habe mit 5, 6 Jahren schon die Klamotten meiner Großmutter angezogen und ihr den Charlie Chaplin gemacht mit ihrem Stock. Also wenn Menschen gelacht haben, hat mich selber glücklich gemacht. Und das ist auch heute noch so.
In Toy Story geht es ja auch um Freundschaft, ganz wichtiges Thema im Film. Und du scheinst ja so ein ganz loyaler Freund zu sein, weil du hast ja also Freunde wie Christian Tramitz oder Rick Cavanian, die kennst du ja schon seit Jahrzehnten. Warum bist du ein guter Freund?
Oh, mir fällt es so schwer, dass...
Da hätten wir jetzt den Tramitz fragen müssen.
Ja, ne? Ja gut, beim Tramitz, gut, dass ihr den Tramitz nicht fragt, weil da kommen nur Bosheiten
an. Ach, das glaube ich nicht.
Nee, also ich sag mal, nein, also nehmen wir mal Rick. Rick kenne ich, da hat der gerade Abitur gemacht. Ich habe den ja buchstäblich noch von der Schule abgeholt, weil ich der Erste war, der einen Führerschein hatte. Also kenne ich den schon so lange. Gibt einen ganz, ganz lieben Freund, den ich habe. Den habe ich auf dem, wie gesagt, Internat kennengelernt. Den kenne ich, seitdem ich 12 bin. Und diese Freundschaft hält bis heute. Und ich finde, es ist ein richtiges Geschenk, wenn man allein einen Freund hat, der empathisch ist, den du immer anrufen kannst, auf den du zählen kannst, auch umgekehrt. Das ist ein Geschenk. Und wenn du davon dann 2, 3 hast, das ist ja fast schon...
Es gibt nicht nur einen Buzz Lightyear in deinem Leben, sondern gleich mehrere.
Ja, dazu gehört Rick natürlich auch. Und wenn man mit den Leuten dann auch noch viel Zeit verbringt, auch beruflich, dann ist das ein Geschenk. Und ja, ich habe da sehr auf eher auf Qualität und weniger auf Quantität gesetzt.
Du weißt ja, wie das immer so ist. Man hat ja nicht ewig Zeit und wir haben schon gerade so ein kleines Zeichen bekommen. Deswegen machen wir jetzt, wir haben ja viel zu viele Fragen und ja, deswegen machen wir jetzt, viele. Es wird jetzt, ich glaube, unsere letzten Fragen werden vielleicht keine Schnellfragerunde, aber vielleicht schaffen wir ja noch alle, wer weiß.
Ich versuche ganz kurz zu antworten.
Du wolltest ja schon mit 8 Jahren Schauspieler werden. Was hat dich da getriggert? Ich meine, das war ja doch relativ jung noch, ne?
Ja, also ich mochte damals schon Filme. Ich habe das geliebt und es gab dann eine Möglichkeit, in der Schule ein Theaterstück vorzuführen. Also wir hatten Geschichtsunterricht und ich habe damals gesagt, können wir das nicht als Theaterstück mal bearbeiten oder interpretieren? Und da stand ich zum ersten Mal vor einer Klasse, vor Leuten und habe performt. Und auch da wieder die lachenden Gesichter zu sehen, hat mich total überwältigt, wirklich. Und später dann, als ich dann meinen ersten Hitchcock-Film gesehen habe, dachte ich, nee, ich glaube, die Filme machen ist noch besser, weil du dann sozusagen die Geschichten noch genauer erzählen kannst. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es für mich irgendwann mal eine Alternative gegeben hätte.
Das war ja, da warst du 12, die Vögel. War das nicht eher ein bisschen verstörend als inspirierend? Also das war ja, ich habe ihn auch relativ früh gesehen und war danach irgendwie nicht traumatisiert, aber...
Vielleicht liegt es daran, dass ich ihn nur zur Hälfte gesehen habe, weil der Türspalt, also ich konnte nicht das ganze Bild sehen.
Ah, du hast also ihn heimlich mitgeguckt.
Ja, ja, ich konnte so durch die Dinge und habe natürlich auch den Ton nicht ganz so gesehen. Nein, was mich fasziniert hat, war, wie mich das sozusagen... ja, bewegt hat, wie warum war das so spannend, warum war das so aufregend, und ich wollte wissen, wie das geht. Wie macht man das? Wie kriegt man Leute dazu, auf so einen Bildschirm zu gucken oder auf eine Leinwand zu gucken und sie mitfiebern zu lachen? Und sie mitfiebern zu lassen, und das war, glaube ich, so das Schlüsselerlebnis.
Genau, und das ist dir ja richtig gut gelungen. Du bist der Mann der Superlative, kann man ja so sagen. Der Schuh des Manitou, 11,7 Millionen Besucher. Dann Traumschiff Surprise, 9,2. Kanu des Manitou, über 5 Millionen. Aber du kennst es ja auch, dass nicht immer alles so wird, wie man sich das vorstellt. Und
gerade zu Beginn deiner Karriere.
Ja, ne? Genau. Also, du hast ja dann, um dem Film näher zu kommen, sogar eine Lehre als Fotograf gemacht. Und dann bist du aber abgelehnt worden an der Münchner Filmhochschule. Die haben dann gesagt, nee, Bulli wollen wir nicht. Oder auch zum Beispiel, als du deinen ersten Western machen wolltest. Du musstest ja erst mal jemanden finden, der es produziert. Das war gar nicht so easy. Ist dir dann aber alles gelungen und trotzdem hast du immer weitergemacht, du hast gekämpft, und gerade wenn man jetzt so jung ist an der Filmhochschule, wenn jemand sagt, wir wollen dich nicht, woher hast du das hergenommen, dieses Kämpfergehen, dass du gesagt hast, ich mache weiter?
Also mir hat es glücklicherweise keiner ins Gesicht gesagt. Also es ist jetzt nicht schön. Ich
habe dir einen Brief geschrieben.
Das ist jetzt auch nicht schön, wenn man so einen Brief bekommt und der dann eine Absage erhält. Also ich muss sagen, so im Nachhinein hat mir das Scheitern massiv geholfen. Also einmal diese Ablehnung bei der Filmhochschule. Das hat dazu geführt, dass ich beim Radio gelandet bin. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Geschwindigkeit, Spontanität, Kino für die Ohren zu produzieren. Du hast es selber gerade erwähnt, Schuh des Manitou. Ich habe keinen Produzenten gefunden, aber es war eben ein großer Traum. Also dachte ich, okay, dann muss ich es wohl selber produzieren. Wäre auch anders geworden, wenn es jemand anders produziert hätte, mit Sicherheit, weil es gab viele Leute, die gesagt haben, kannst du ja im Schwarzwald drehen. Und wollte ich aber nicht. So, und viele haben das als Trash gesehen. Und gut, viele sehen es auch heute noch als Trash, aber ich sehe es als echten Western. So, ich glaube, dass du aus den Erfolgen nicht so viel lernst wie aus dem Scheitern. Das ist eine vielleicht alte Floskel, aber das ist tatsächlich so. Der Erfolg ist vergänglich. Ne? Du hast einen Erfolg und dann hakst du ihn aber ab. Also ich gehe jetzt nicht her und sag, geil, ich habe vor 25 Jahren mal den erfolgreichsten Film gemacht. Das ist abgehakt. Der ist da, der Film, und ich freue mich, wenn ihn die Leute angucken. Aber es zählt immer sozusagen das nächste Ding, das nächste Projekt. Du gehst immer zurück auf los. Und natürlich ist es nicht schön zu scheitern. Es ist auch nicht schön, wenn du einen Film machst, der nicht funktioniert. Aber du merkst dann, wo die Fehler vielleicht gemacht wurden und was falsch gemacht wurde und was vielleicht auch die Leute von dir erwarten. Und trotzdem... das ist so das Schwierige. Es gibt eine Erwartungshaltung, aber man will die Leute überraschen. Und dazwischen bewege ich mich so.
Okay, wir kommen jetzt definitiv in die Zielgerade. Noch zwei ganz mini kurze Fragen.
Das war schon das Letzte. Gibt es eine Fortsetzung von Schuh des Manitou?
Und einen dritten Teil? Im Moment sehe ich es nicht. Aber habe ich ja beim zweiten Teil auch lange gesagt. Mhm. Es gibt Tage, da kann ich es mir vorstellen und Tage dann wieder nicht. Also ich lasse mich nochmal die nächsten Monate so ein bisschen inspirieren.
Ich fühle, dass es einen dritten Teil gibt.
Nein!
Bettina hat es gesehen in deinen Augen. Ja, genau.
Du hast nicht geflinkert.
Wenn da ihr im Moment gerade nicht sehen könnt, müssen wir doch mal sagen, also Woody ist ja so ein bisschen aus dem Leim gegangen. Der hat ja eine kleine Wampe bekommen und die Haare gehen ihm hinten auch schon so ein bisschen aus. Aber bei Bully ist noch alles in Ordnung. Alles. Also können wir, das ist die gute Nachricht. Wenn ihr Bully noch einmal als Woody hören wollt, dann könnt ihr das ab dem 23. Juli, dann startet Toy Story 5 im Kino. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns einfach, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr und wir freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen, ne? Ist ja klar.
Und Bulli, ganz vielen Dank, dass du da warst.
War schön bei euch.
Ja, danke. Kommst du wieder, ja?
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Sehr schön. Ja. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao. Howdy, wie Woody sagen würde wahrscheinlich, ne? Sagt ihr das überhaupt? Ich weiß es nicht.
Nee.